Das London Symphony Orchestra unter Leitung von Anders Elias war eben zu hören, sowie die Ambrosian Singers unter John McCarthy. Der Titel One Night in Bangkok stammt aus dem Musical Jazz, geschrieben von den beiden Bs der schwedischen Popgruppe ABBA, Benny Andersson und Björn Ulvaeus. In dem Musical geht es, wie der Name schon sagt, um Schach, genauer um die Gegensätze zwischen der Stadt Bangkok und ihrem grellen Nachtleben und der besonderen Atmosphäre eines Schachturniers von Großmeistern, das unmittelbar bevorsteht. Bauer, Dame, König, Schach. So haben wir unsere Matinee in SWR Kultur heute überschrieben. Und in dem eben beschriebenen Musical geht es nicht nur um ein Schachturnier. Es wird angespielt auf die legendäre, geschichtsträchtige Begegnung zu Zeiten des Kalten Krieges. Und über diese Begegnung wollen wir nun sprechen. Dazu begrüße ich André Schulz. Er ist Beauftragter für Schachkultur und Schachgeschichte des Deutschen Schachbundes. Ich grüße Sie, Herr Schulz.
Herzlichen Gruß auch aus Hamburg nach Baden-Baden.
Das Duell, von dem hier die Rede ist, ist jenes, das 1972 bei der Schachweltmeisterschaft in Reykjavik stattfand. Gegner waren Bobby Fischer und Boris Spassky, der eine Amerikaner, der andere Russe. Es ging um mehr als den Gewinn einer Schachpartie. Es ging um Ideologien, die aufeinander trafen. Es ging um Macht und Geld. Warum wurde Schach in dem Fall zu so einer Prestigesache zwischen Ost und West?
Ja, also gut, wir befinden uns mitten im Kalten Krieg und es war so, dass Schach unglaublich populär war in der Sowjetunion. Das war Volkssport seit den Zeiten der Revolution schon. Die damaligen Revolutionäre, Lenin und seine Freunde Nikolai Krylenko, Alexander Iljin, Zhenevsky waren begeisterte Schachspieler. Und insofern war das auch immer eng mit der Regierung verbunden. Und Schach oder die Erfolge im Schach dokumentierten auch die intellektuelle Überlegenheit der Arbeiterklasse. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Sowjets oder ein Sowjet, also Michael Botwinning in dem Fall, den Weltmeistertitel erobert. Und seitdem spielten eigentlich immer nur ein Sowjet-Großmeister gegen einen anderen Sowjet-Großmeister um den Titel. Und dann kam eben plötzlich dieser Amerikaner Bobby Fischer und der war extrem gut und die Sowjets hatten Heidenangst vor dem. Und der drohte ihnen jetzt den Titel zu entreißen.
Gerade mal 16 Jahre war Bobby Fischer, als er den amtierenden Weltmeister herausfordern durfte. Also man muss sich ja immer so qualifizieren. In dem Moment hat er aber nicht nur den Schachweltmeister herausgefordert, sondern, wenn wir jetzt ein paar Jahre weitergehen, gleich eine ganze Nation. Was hat das bewirkt? Also wie haben die reagiert in der Sowjetunion?
Panisch, hochgradig panisch. Also die kannten den schon. Es ist etwas kompliziert, aber es ist tatsächlich so, dass die Mutter von Bobby Fischer, Regina Fischer, war zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges in Moskau als Agentin ausgebildet, also als Schläferin. So, die hatte enge Beziehungen zur Sowjetunion und hat dann ihren Sohn da schon mal hingeschickt nach Moskau. Und der hat dann da im Zentralschachclub in Moskau gegen die besten Spieler geblitzt. Also Kurzpartien sind das, 5-Minuten-Partien gespielt und war extrem gut. Und sie hatten eine Heidenangst. Und eigentlich war der erste Anlauf von Bobby Fischer auf den Titel schon so 1962. Da hat er ein sogenanntes Interzonenturnier gewonnen mit riesen Vorsprung. War dann im Kandidatenturnier, da war er 19 und ist dann aber ausgebremst worden von den Sowjetspielern, die da auch waren. Die haben dann so Remis-Absprachen getroffen und er war also sehr, sehr böse und hat sich darüber auch beklagt hinterher und hat dann auch eine Pause im Schach eingelegt. Und 72 oder 70, das war sein zweiter Ansturm auf den Weltmeistertitel. Und er hat dann auf dem Weg, sich zu qualifizieren als Herausforderer von Weltmeister Boris Spassky, unter anderem einen anderen Sowjetgroßmeister, den Mark Taimanov, mit 6-0 weggebügelt. Also 6 Partien gespielt, alle 6 gewonnen. So, also die Russen hatten eine Heidenangst.
Also es hieß, dieses Match, was dann eben als Legende in die Schachannalen einging, wurde auch als Kampf der Systeme hochstilisiert. Das heißt, der hat schon so einen Gegenspieler diffamiert, dass die wirklich total Angst vor ihm hatten und das blieb dann auch so. Ne?
Er war hochgradig überlegen und gewann die Turniere. Er spielte wirklich fantastisch. Für Fischer selbst war das eigentlich gar nicht so ein Kampf gegen das System. Also er hasste wirklich die Kommunisten. Das stimmt, ich weiß nicht warum, aber er hatte schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter, aber er hatte auch schlechte Erlebnisse und so. Aber für ihn war es eigentlich eine persönliche Sache. Auf der anderen Seite, für die Sowjets war das eine Staatsangelegenheit. Also die Sowjets sind da mit großer Mannschaft nach Reykjavik gefahren. Da waren viele Schachgroßmeister, die dann Boris Spassky helfen konnten. Also da geht es um Eröffnungsvorbereitung, psychologische Einstellung, Strategien, Taktik und so weiter. Fischer hatte einen seiner Schachfreunde mit, den Lombardi, und ansonsten war er Einzelkämpfer eigentlich. Also er sah das, glaube ich, nicht so als Kampf gegen das System. Es war eine persönliche Sache für ihn.
Aber angeblich soll ja Henry Kissinger ihn angerufen haben, dass er auch wirklich hinfährt, ne, zur Schach-WM.
Das stimmt, richtig. Also er hatte so ein bisschen eine psychologische Barriere, dann da auch wirklich dahin zu fahren, und suchte nach Ausflüchten und so weiter und ließ den Weltschachbund da warten und den Schachverband von Island, der alles organisiert hat, und die Sowjets. Und dann hat tatsächlich Henry Kissinger da angerufen. Er wusste, hat rausgefunden, wo Fischer sich versteckte. Und die Amerikaner sahen das schon ein bisschen anders als Fischer selber. Also für die war das tatsächlich auch eine Möglichkeit, halt diese sowjetische Überlegenheit im Schach anzugreifen. Hat er angerufen und hat ihm gesagt, also jetzt fahr da mal hin und mach da mal den Kampf.
Und das wurde tatsächlich dann auch im Westen als Triumph des Kapitalismus gefeiert. Kann man sich lebhaft vorstellen, gerade auch wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen, wie politisch ist Schach immer noch heute? Also klar, es sollte jetzt wahrscheinlich kein Duell in Anführungszeichen geben zwischen einem ukrainischen und einem russischen Schachspieler, aber wie sieht es jetzt aus, wenn ein Israeli gegen einen Palästinenser spielen wollte? Ginge das?
Nee, das glaube ich geht gar nicht. Also ja, es gibt natürlich Animositäten zwischen verschiedenen politischen Systemen. Also es gibt zum Beispiel zwischen Armenien und Aserbaidschan seit langer Zeit immer Spannung, und da ist es ein bisschen schwierig. Den iranischen Schachspielern ist es verboten, gegen Israelis zu spielen. Also sie dürfen einfach nicht antreten. Das geht nicht. Und einer von den jungen Iranern, Alireza Firouzi, der ist auch aus diesem Grund dann emigriert nach Frankreich, weil ihn das auch behindert hat. Es gibt immer auch mal Spannung, aber die, sagen wir mal, die Schachgemeinde selber, also die Spieler selber, die sind eigentlich untereinander meistens befreundet. Man kennt sich, man trifft sich alle nahes lang, man freut sich über dieselben Partien, und also es ist so ein rein projiziert in die Schachgemeinde, aber wenn politischer Druck da ist, dann kann man sich dem als Spieler natürlich kaum entziehen.
Also so ein kleiner Kosmos für sich. Wie war das mit Spassky und Fischer? Mochten die sich? Kannten die sich gut?
Die hatten einigen Respekt voreinander, muss man sagen. Also Spassky war eigentlich ein Gentleman, der sich da viel hat gefallen lassen. Er wollte diesen Wettkampf ordentlich zu Ende spielen. Und Fischer war ein bisschen strange und wahrscheinlich schon unterschwellig so ein bisschen psychopathisch. Aber beide haben sich auch übers Schach gut verstanden. Und es gab tatsächlich mal sehr viel später eine Geschichte, wo Fischer in Japan festgesetzt wurde auf Anweisung der amerikanischen Regierung, weil er mal gegen einen Boykott in Jugoslawien verstoßen hatte. Und dann hat sich Boris Spassky sehr für Fischer eingesetzt. Und es war ja so auch, dass Fischer, nachdem er den Titel gewonnen hatte, 72, ist er ja dann zu seiner Titelverteidigung 75 nicht angetreten. Der hat er kampflos abgegeben. Und dann gab es irgendwann mal eine Initiative, das war 92, von einem serbischen Bankier. Und der hat es damals geschafft, die beiden nochmal zusammenzubringen zu einer Art Revanche-Wettkampf 20 Jahre später. Den haben die dann auch in Serbien ausgetragen. Fischer hat wieder gewonnen. Also sie kannten sich und sie mochten sich.
Das ist doch schön. Also auf dem Brett Gegner und im wahren Leben vielleicht nicht Freunde, aber zumindest nicht verfeindet. Kann man das so sagen?
Das kann man genauso sagen, ja. Also.
Kann man noch hinzufügen, dass Boris Spassky am 27. Februar erst in Moskau gestorben ist, also dieses Jahr. Noch eine kleine Würdigung jetzt am Rande in dieser Matinée zum Thema Schach. Ich sage erstmal vielen Dank, Herr Schulz.
Danke auch.
Mit André Schulz sprach ich über Schach in Zeiten des Kalten Krieges. André Schulz ist Beauftragter für Schachkultur und Schachgeschichte des Deutschen Schachbundes und er ist auch Chefredakteur der Schachnachrichtenseite chessbase.de, falls Sie nun gerne selbst tiefer in die Schachwelt eintauchen möchten. Sie hören die Matinee in SWR Kultur und da geht es heute um das königliche Spiel Schach.